Radio 1, nur für Erwachsene.
Es gibt heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich nur eine alles beherrschende Frage in Deutschland. Was, bitteschön, hat den Co-Piloten in der Kanzel der Germanwings-Maschine getrieben, bewegt, motiviert, offensichtlich willentlich, so sagt es die französische Staatsanwaltschaft, einen Sinkflug herbeigeführt zu haben? Und dann natürlich die Frage, warum, warum, warum? Daraus folgen viele weitere Fragen. Einige wollen wir besprechen mit Tim van Beveren. Er ist Luftfahrtjournalist und Buchautor über das Thema Flugsicherheit. Er ist Flugsicherheitsexperte und ist auch Pilot. Schönen guten Tag, Herr van Beveren.
Ja, schön.
Es gibt eine technisch zwingende Beweiskette, die zumindest die französische Staatsanwaltschaft anführt, die eigentlich aus Sicht der Staatsanwaltschaft nur den Schluss zulässt, der Co-Pilot muss die Maschine willentlich hat abstürzen lassen. Wie sieht denn diese Beweiskette aus? Vielleicht können wir die nochmal in Gänze rekapitulieren.
Ja, das wäre schön, wenn man die in Gänze rekapitulieren kann, weil außer dieser Aussage habe ich da noch keine Beweise gesehen. Und ich bin selber Jurist von Haus aus, reicht mir das noch nicht aus, um gleich jetzt eine pauschale Verurteilung oder auch einen solchen Schluss überhaupt zuzulassen. Mir selber würden jetzt verschiedene Möglichkeiten einfallen, die ein ähnliches Szenario möglich machen, ohne dass es willentlich herbeigeführt worden ist. Also ich denke, das ist...
Darf ich da kurz dagegen halten, weil dann gehen wir es ja mal durch. Also ich war da leichter zu gewinnen offensichtlich als Sie. Szenario Nummer 1, Bestandteil, Kapitän geht raus, sag übernimm du, kommt dann nicht wieder rein, weil erstens beim ersten Versuch des Logins er scheitert, der Not-Login offensichtlich auch nicht, weil der Co-Pilot von innen verriegelt hat, man hört die ganze Zeit Atemgeräusche, Schlussfolgerungen, der Pilot kam nicht mehr rein, wollte aber, Co-Pilot hat Sinkflug willentlich eingeleitet, weil das kann man nur an diesem Gerät tun.
Anderes Szenario, Kohlenmonoxid dringt in dem Moment ein, wo der Kapitän rausgegangen ist. Kohlenmonoxid ist unsichtbar, riecht nicht, führt dazu, dass ich innerhalb kürzester Zeit die Besinnung verliere, wirkt auf das Nervensystem. Als Co-Pilot möchte ich ganz schnell noch die Tür aufmachen, damit eben jemand mir zur Hilfe kommen kann und versuche den Schalter umzulegen, lege ihn aber nicht nach oben um, sondern nach unten, erklärbar. Und dann sackt mein Körper zusammen, ich sacke mit dem Körper auf den Sidestick, dann nimmt der Airbus designgemäß die Nase runter und fängt an zu sinken. Und zwar in einem Bereich so zwischen 2500 und 3500 Fuß pro Minute. Pendelt sie am Anfang natürlich schärfer und nachher pendelt sie sich so darauf ein und erhält die Geschwindigkeit.
Da bin ich als Laie genauso schnell zu gewinnen, aber offensichtlich ist der Lufthansa-Vorstand, Herr von Schwon hat es ja auf der Pressekonferenz eigentlich auch ähnlich gesagt, also man ist fassungslos. Fassungslos heißt ja eigentlich angesichts offensichtlich dieses ersten Untersuchungsergebnisses, dass da jemand mutwillig den Sinkflug eingeleitet hat.
Ich glaube, das sind wir alle und es gilt aber trotzdem der Grundsatz der Flugunfalluntersuchung, ich muss erstmal alles in Betracht ziehen, was möglich ist und dann muss ich Beweise finden für das, was ich ausschließe, was es gewesen sein kann. Und da denke ich mir, sind wir noch ein bisschen früh, weil wir haben ein Wrack, das noch in dem Berg liegt. Wir haben nicht die Leiche des Co-Piloten, die untersucht worden ist in einer chemisch-toxikologischen Untersuchung, was normalerweise zu einer pathologischen Untersuchung hinzugehört, um zu erkennen, war da vielleicht noch irgendwas anderes. Ja, haben wir einen Abschiedsbrief des Co-Piloten? Hat er den Selbstmord angekündigt? Gibt es irgendwelche Leute, die das bestätigen? Ist er irgendwie in der Vergangenheit aufgefallen? Also wie gesagt, da kann ich genauso viele Fragezeichen hintersetzen. Aber nehmen wir mal an, das ist der Fall, das, was die Staatsanwaltschaft da jetzt meint, aufgrund der ersten Analyse des Voice Recorders. Dieser Schluss ist ein legitimer Schluss. Der Co-Pilot hat die Maschine absichtlich in den Sinkflug gebracht und damit sich und 149 Menschen ums Leben gebracht. Ja, dann haben wir natürlich eine einmalige Situation, zumindest in Deutschland. Sowas hat es bei uns noch nicht gegeben. Es gab andere Fälle schon in der Luftfahrt, wo Suizid möglicherweise eine Rolle gespielt hat, aber auch da möglicherweise, weil das Problem ist, die Leute sind tot. Ja, und können im Zweifelsfall wenig zu ihrer Entlastung noch beitragen. Mhm. Es gab solche Fälle. Es gab einmal einen vor der Küste von New York, einen Egypt Air 767, wo der Co-Pilot angeblich auch das Flugzeug dann in einen Sinkflug gebracht hat und das Flugzeug ist dann auf dem Meer zerschellt. Da gab es einen heftigen Disput. Ich habe diesen über diesen Fall damals berichtet als Korrespondent aus den USA zwischen den ägyptischen Teilnehmern der Untersuchungskommission und dem NTSB, die gesagt haben, naja, der Pilot hat gebetet. Er kann auch gebetet haben, weil er nicht mehr weiter wusste. Das war also nicht die Theorie, dass es unbedingt ein Selbstmord sein muss. Aber ja, es gab solche Fälle schon, aber es sind natürlich Einzelfälle.
Aber hat dann die Fluggesellschaft Norwegian zu schnell reagiert, wenn sie sagt, also sie wolle fortan es nicht mehr erlauben, dass ein Pilot alleine im Cockpit ist? Das ist offensichtlich bei den wenigsten Airlines ja der Fall. Das ist ja nach 9/11 offensichtlich eine Sonderregelung gewesen, die nur wenige Airlines gegangen sind.
Also es machen einige Airlines, dass wenn einer das Cockpit verlässt, muss ein anderes Besatzungsmitglied aus der Kabine im Cockpit sein, einfach auch um dieses Prinzip der Redundanz aufrechtzuerhalten. Damit eben auch im Zweifelsfall, nehmen wir an, einer hat einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder so, dass ein zweiter da ist, der dann reagieren kann. Das ist ein Verfahren bei vielen Airlines, bei den europäischen eigentlich nicht so. Wir hatten bis jetzt keinen Anlass dafür. Ich denke, dass dieser Fall das zumindest in die Diskussion bringt und vermutlich werden wir auch sehr bald eine solche Vorschrift sehen, damit das eben in Zukunft auszuschließen ist.
Ich hänge immer noch bei Ihrer Kohlenmonoxid-Version. War das jetzt einfach nur mal so blind dagegen gehalten, um zu zeigen, dass die Presse zu schnell schießt und vor allen Dingen auch wir alle zu schnell Schlüsse ziehen? Oder ist das für Sie...
Na, ich denke erstmal, die Staatsanwaltschaft zu schnell schießt. Das geht schon deutlich in deren Adresse, weil, wie gesagt, mich wundert das, dass ich, ohne dass ich einen Tatort erstmal sauber erfasst habe und alle Spuren gesichert habe und ausgewertet habe, eben aufgrund des Voice Recorders, der ja auch noch beschädigt war und wo man zuerst nicht wusste, wer war denn eigentlich wer und wer war im Cockpit und wer nicht, jetzt heute zu solchen Schlüssen kommt. Es ist sicherlich, also wenn man es mal andersrum sehen, das ist eine Hypothese, die jetzt ins Auge gefasst werden muss, dann würde ich sagen, das ist völlig in Ordnung. Dann muss man in diese Richtung auch ermitteln. Aber jetzt schon zu sagen, damit ist der Unfall aufgeklärt und abgeschlossen und es war der Co-Pilot und der hat die Maschine zum Absturz gebracht, das halte ich für verfrüht.
Es gibt trotzdem noch zwei Fragen, die ich anschließend habe. Erstens, wo kommt denn das Kohlenmonoxid dann her? Also wo könnte das her?
Oh, das Kohlenmonoxid, das kommt ganz einfach aus dem Triebwerk, wie die gesamte Luft, die ich an Bord atme. Und wenn es dort zu einem Fehler kommt, zum Beispiel Undichtigkeit der Dichtung, und das ist schon öfters vorgekommen, also ich kenne einige Piloten, die mir das auch persönlich aus erster Hand berichtet haben, was da passiert ist, das geht sehr schnell. Binnen Sekunden kriegen sie einen Tunnelblick und merken nur, es wird ihnen schlecht. Ich habe mit einem Piloten gesprochen, auch einem deutschen Piloten, das ist auf einem deutschen Flugzeug passiert, es war ein Lufthansa-Flug, der hat gesagt, er hat mit letzter Kraft überhaupt noch die Sauerstoffmaske greifen können, die sich links in Reichweite neben ihm bewegt, und beim Aufsetzen hat er fast den Griff zerbrochen an der Sauerstoffmaske, weil er gar kein Gefühl mehr in der Hand hatte, wie stark er eigentlich drückt, und erst als er den Sauerstoff geatmet hat, da wurde er langsam dann wieder klarer und man konnte sich dann das Flugzeug auch wieder unter Kontrolle bringen. Also das geht sehr schnell. Es gibt bis heute zum Beispiel keine Sensoren für sowas im Cockpit und von daher weiß man es nicht. Kohlenmonoxid ist geruchslos, ist unsichtbar, das kann jederzeit auftreten und es ist auch schon vorgekommen.
Eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Halten Sie die bisherigen Kriterien in Auswahlverfahren für Piloten, sowohl was die körperliche als auch die psychologische Neigungen und Fähigkeiten angeht, für ausreichend?
Also die Piloten werden gescreent, bevor sie überhaupt bei einer Airline anfangen können. Das heißt, sie werden auch ein psychologisches Profil wird angefertigt. Ich denke, damit sind die Airlines ja bis heute sehr gut gefahren, weil sonst müsste man ja auch sagen, dann hätten wir also nur Hasardeure und Selbstmörder bei den Airlines. Ich denke, das Prinzip funktioniert ganz gut. Was allerdings ein Schwachpunkt ist, ist, dass in den dauernden Untersuchungen, die Piloten ja machen müssen, jedes Jahr muss ich zum Flugmediziner und der muss meine medizinische Flugtauglichkeit bescheinigen. Dort wird eigentlich nur sehr selten nach psychologischen Kriterien gesucht und auch überprüft. Man beschränkt sich eigentlich mehr auf das Medizinische. Auf der anderen Seite sind aber auch Flugmediziner, die haben eine psychologische Schulung. Aber nochmal, es geht darum, sowas entwickelt man ja nicht von heute auf morgen, sondern auch über eine Zeit. Da ist sicherlich auch gefragt, was zum Beispiel Kollegen wahrnehmen, okay, dass sich jemand komisch bewegt.
Vielen herzlichen Dank. Tim van Beveren, Luftfahrtjournalist, Autor und Jurist, warnt vor zu schnellen und eiligen Schlussfolgerungen. Es gibt immer noch eine Variante, die man möglicherweise nicht bedacht hat. Danke Ihnen, Herr van Beveren.
Noch ganz viele.
Noch ganz viele, ja.